Na fest kommt ab. Der Podcast des Handwerks ist dein Anlaufpunkt für spannende Geschichten, hilfreiche Tipps und echte Einblicke in die Welt des Handwerks. Hier triffst du auf Menschen, die das Handwerk leben, Organisationen, die es fördern und VisionärInnen, die es verändern wollen. Wir reden über Themen wie Arbeitgebermarken, Führung, Fachkräftesicherung, die Chancen der Digitalisierung und wie wir das Handwerk gemeinsam fit für die Zukunft machen. Hör rein, lass dich inspirieren und denk das Handwerk weiter. Heute habe ich jemanden bei mir sitzen. Wir haben uns kennengelernt auf einer Veranstaltung für Frauen im Handwerk. Und sie saß neben mir und ich hatte erst keinen klaren Gedanken, wer ist es denn, die neben mir sitzt? Und sie holte ihr iPad raus und ich fragte sie dann, willst du jetzt damit Fotos machen, so wie in Asien? Und als sie später mit diesem iPad nach vorne ging, um einen kleinen Vortrag zu halten und zu erzählen, was sie so macht und wo sie so fürs Handwerk zuständig ist, fiel es mir dann wie Schuppen von den Augen, dass das iPad kein Fotogerät, sondern ein Notizengerät ist. Heute sitzt bei mir Clara Resch. Ich freue mich total, dass du da bist.
Hallo, ich freue mich auch.
Bist du das schon mal gefragt worden mit deinem iPad, ob du jetzt Fotos machen würdest?
Nee, noch nie. Das fand ich auch eine sehr witzige Frage, weil es lag mir sehr fern. Das hatte ich in dem Moment nicht im Sinn, Fotos zu machen.
Ja, ich fand es auf jeden Fall cool, dass du darauf deine digitalen Notizen hattest. Das ist ja auch noch selten gesehen, sowas, ne? Also die meisten haben ja doch nur ihre Zettelchen dabei.
Ja, stimmt. Ja. Nee, ich schreibe auch gerne auf dem iPad immer alles mit. Ja, bisher auch immer nur gute Erfahrungen gemacht, also noch nie irgendwie hängen geblieben, wenn es drauf ankam.
Ja, oder so. Unbezahlte Werbung hier übrigens. So.
Mal auf meinem Tablet.
Aber jetzt starten wir mal rein. Nach Fest kommt ab, woher kennst du diesen Spruch?
Ich kann gar nicht sagen, woher ich den kenne. Das ist so wie bei vielen Sprichwörtern, dass ich den einfach irgendwie schon immer kenne. Aber ich finde, der passt schon ganz gut zur Politik und gerade zur Handwerkspolitik, weil wir da schon sehr darauf achten müssen und aufpassen müssen, dass wir Regelungen und Vorschriften nicht zu fest drehen, weil sonst haben wir das Ziel verfehlt und gerade die Unterstützung des Handwerks funktioniert dann nicht mehr, sondern weil dann sind wir irgendwie nur noch ein Klotz am Bein oder nicht wir, sondern die Regeln in dem Fall. Und da gilt es auf jeden Fall, das nötige Feingefühl zu haben und nicht zu fest das Regelungswerk zu machen.
Jetzt hast du auch schon ein bisschen durchblicken lassen, was dich dann so ausmacht. Schließ doch direkt an mit der Frage, drei Dinge, die wir über dich wissen sollten.
Ja, also was man auf jeden Fall über mich wissen sollte, ist, dass ich Politikerin bin. Also ich bin Landtagsabgeordnete, ich bin die handwerkspolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion im Landtag von Baden-Württemberg. Ich bin Mutter, das ist vielleicht auch nicht ganz unwichtig. Ich habe eine kleine Tochter, also das Thema Familie und Beruf beschäftigt mich auch ganz privat. Und ich habe einen Hund. Das könnte auch sein, dass der jetzt vielleicht während der Aufnahme mal ein paar Töne von sich gibt, mal bellt. Aber ich hoffe, sie bleibt ganz brav liegen und schläft.
Damit wir alle ein Bild vor Augen haben, wie heißt sie denn und was ist es für eine Rasse?
Sie heißt Frieda und sie ist ein Mischling aus Rhodesian Ridgeback und Labrador.
Okay, cool. Davon möchte ich auf jeden Fall in irgendeiner Form auch nochmal ein Foto gesehen haben. Vielleicht kriegen wir das hin.
Sehr gerne.
Okay, starten wir rein ins Thema. Wir haben uns darauf geeinigt im kurzen Vorgespräch, dass wir heute über handwerkspolitische Themen sprechen und du vielleicht einen Blick hinter die Kulissen gibst, sodass wir aus dem Handwerk auch wissen, okay, da passiert wirklich was. Da wird auch nicht nur erzählt und irgendwas gemacht, aber letztlich kommt es doch nicht bei uns an, weil im Handwerk sind natürlich super viele Themen, die über die Politik laufen, die wir nicht alleine lösen können. Und wo wir wirklich Menschen brauchen, die versuchen, Lösungen zu finden, sodass wir alle besser arbeiten können. Wie bist du in diesen Job reingekommen? Hast du einen Bezug zum Handwerk? Wie kam es dazu?
Ich bin tatsächlich über ein bisschen ungewöhnlicheren Weg in die Politik gekommen, nämlich war ich ursprünglich die Ersatzkandidatin von meinem Vorgänger. Also in Baden-Württemberg hatten wir jetzt nicht mehr, aber bis zur letzten Wahl keine zwei Stimmen bei der Landtagswahl, sondern nur eine Stimme und jeder Abgeordnete oder jede Abgeordnete hatte einen Ersatzkandidaten. Also falls er oder sie nicht mehr das Mandat ausfüllen kann oder möchte, aus welchen Gründen auch immer, dann rückt quasi der Ersatz automatisch nach. Und ich wurde 2019 vom Grünen Kreisverband gleichzeitig mit meinem Vorgänger gewählt. Er wurde zum Landtagskandidaten gewählt und ich eben zu seiner Ersatzkandidatin. Und das war tatsächlich nicht so geplant, aber es kam dann trotzdem so, dass mein Vorgänger sein Mandat letztes Jahr im August niedergelegt hat und also bin ich nachgerückt und bin seitdem in der Politik und bin seitdem Landtagsabgeordnete. Und handwerkspolitische Sprecherin bin ich, weil mein Vorgänger das tatsächlich war. Also der Martin Grab, der war Bäckermeister und der kam in den Landtag und hat gesagt, ich bringe das Thema Handwerk auf jeden Fall voran. Und ich habe vorher für ihn gearbeitet. Also ich war seine Mitarbeiterin und deswegen war es mir auch ein Anliegen und hat mich sehr gefreut, dass ich das übernehmen durfte. Also ich bin nachgerückt und habe das dann mit meiner Fraktion besprochen. Das alle waren damit einverstanden, dass ich dieses Thema weiter bearbeiten darf. Ich konnte schon ganz viele Leute vorher schon kennenlernen. Ich kannte mich in den Themen aus. Das war alles für mich jetzt nichts, wo ich mich von Grund auf einarbeiten musste. Und ich habe natürlich auch das Thema und die Menschen, die wir da immer getroffen haben, sehr schätzen gelernt über die Jahre. Und deswegen freut es mich sehr, dass ich das Thema jetzt auch weiter bearbeiten darf und mich da jetzt selbst fürs Handwerk weiter einsetzen darf.
Na cool, siehst du, also manchmal ist doch der Umweg dann auch wieder sehr spannend, ne?
Ja,
ja, cool. Stimmt. Was sind so die Themen, die ihr so besprecht? Was brennt im Handwerk am meisten? Was kommt bei euch an? Und wo sitzt ihr am meisten dran, um darüber vielleicht, ja, dafür Lösungen zu schaffen?
Also ganz, ganz großes Thema im Handwerk und dadurch natürlich auch bei uns ist die Bürokratie. Beziehungsweise der Abbau von Bürokratie. Was mich daran besonders umtreibt, ist die Tatsache, dass es gerade die kleinen Betriebe, und das sind ja im Handwerk ganz oft kleine Betriebe und nicht irgendwie riesige Industrieunternehmen oder so, von denen wir da sprechen, und gerade die leiden ganz besonders unter zu viel bürokratischen Vorschriften. Und es gibt halt wirklich Vorschriften, von denen ich der Meinung bin, dass die vor allem das Leben schwer machen. Und es ist mir immer wichtig zu sagen, dass ja niemand irgendwie in seinem stillen Kämmerchen sitzt und sagt, ah, wie könnte ich jetzt das Leben von den Handwerkern noch schwerer machen? Welche Regeln könnte ich noch einführen? Sondern hinter jeder bürokratischen Regelung steht ja meistens irgendein Grund, irgendein positiver Hintergedanke. Oder ganz oft auch der Fall, dass Menschen eine Einzelfallgerechtigkeit haben wollen. Also irgendwie sagen ja, es gibt eine pauschale Förderung zu einem Thema und dann sagt aber eine, ja Moment, aber ich muss ja 2 Kilometer länger zu meiner Ausbildungsstätte fahren, deswegen habe ich mehr Förderung verdient. Und das führt ganz oft eben dazu, dass dann alle Leute einen Antrag ausfüllen müssen und sagen müssen, okay, ich muss so und so lang fahren, jetzt als Beispiel, und bekomme deswegen weniger Förderung oder mehr. Und das macht natürlich auch Bürokratie. Und wir müssen uns aber in der Politik auch an die eigene Nase fassen und sehen, dass wir natürlich, die Welt um uns herum wird komplexer. Wir brauchen manchmal neue Regelungen, aber wir müssen dann eben darauf achten, dass dafür auch alte Regelungen, die nicht mehr zeitgemäß sind, wegfallen. Mhm. Und das ist auf jeden Fall ein ganz großes Thema, gerade bei uns in der Politik, womit wir uns sehr viel beschäftigen im Landtag. Und weiteres großes Thema ist der Fachkräftemangel. Der betrifft ja so gut wie alle Branchen. Außer, ich habe da gehört, Schauspieler gibt es anscheinend nicht so wenig.
Ach, echt?
Aber
okay.
Bitte?
Das wusste ich gar nicht.
Ja, ich weiß auch nicht, ob das vielleicht nur so eine Legend, Urban Legend ist oder so, aber das habe ich mal gehört, Schauspielerinnen und Schauspieler gibt es immer genug, aber es fehlt eben sonst an allen Ecken und Enden an Fachkräften und das ist im Handwerk genauso. Da gibt es auch Branchen, die sind mehr davon betroffen und bei manchen manche weniger, aber wir haben schon allein aus Demografiegründen das Problem, dass die nächsten Jahre unglaublich viele Meisterinnen und Meister, gerade die Babyboomer Generation in Rente gehen werden oder zumindest möchten und haben keinen, der ihren Betrieb dann übernehmen kann. Mhm. Und das ist tatsächlich ein Riesenproblem und die Ausbildungszahlen steigen zwar, zumindest in Baden-Württemberg gerade wieder, Aber das ist ja was, was lange braucht, bis die mal ausgebildet sind. Und es erfüllt eben trotzdem auch immer noch nicht den Bedarf. Also wir bräuchten immer noch sehr, sehr viel mehr. Und das ist auf jeden Fall auch ein Thema, was uns sehr umtreibt im Landtag.
Wo du eben gesagt hast, Regeln, die es gibt und die aus einem guten Grund erschaffen wurden, wo man aber auch sagen muss, schnelllebige Zeit, komplexe Zeit, wir müssen vielleicht auch Regeln wieder abschaffen, musste ich direkt an Erziehung von Kindern denken. Denn auch, ne, also du wie auch ich, wir sind beide Mütter, ich glaube, wir machen Dinge anders, als unsere Eltern gemacht haben. Unsere Eltern haben das mit Sicherheit auch aus einem guten Grund gemacht, aber jetzt sagen wir, okay, die Welt hat sich verändert, wir brauchen etwas anderes und deswegen erziehen wir auch anders und müssen da natürlich auch super oft ja vielleicht auch gegenhalten. Warum machst du das jetzt so? Warum fragst du dein Kind, ob es die oder die Schuhe anziehen möchte? Naja, weil wir Autonomie fördern wollen. Ne? So, und ich kann mir vorstellen, dass das bei Regelungen, bei Bürokratieabbau vielleicht sogar ähnlich ist, dass man da vielleicht sogar auch erst noch dicke Bretter bohren muss, um andere davon zu überzeugen, dass die Welt wirklich anders geworden ist. Erlebst du das so?
Ja, das ist eigentlich ein schönes Bild. Also es ist natürlich immer, wir dürfen nicht sagen, dass quasi die Politik die Handwerkerinnen und Handwerker erziehen muss. Es ist vielleicht sogar eher andersrum. Also die Handwerkerinnen und Handwerker, und die machen da ganz gute Arbeit schon, die müssen eigentlich die Politikerinnen und Politiker erziehen. Und eben zeigen, ja, die Zeit hat sich weitergedreht, genau. Und es geht eben nicht darum, dass man alles bis ins kleinste Detail regeln muss, sondern dass wir müssen den Betrieben und den Menschen eben auch ein gewisses Maß an Vertrauen entgegenbringen und sagen, ihr als Unternehmerinnen und Unternehmer, als Meisterin, als Meister, ihr wisst am besten, wie ihr euer Brot backt, wie ihr dieses Haus baut, wie ihr diesen Tisch macht und so weiter. Und da braucht ihr nicht die Politik, die bei jedem kleinsten Detail, also jetzt beim Beispiel Bäcker, irgendwie echt alle 1 bis 2 Stunden nachgucken muss, ob jetzt der Kühlschrank noch richtig kalt ist. So. Also in diese Eigenverantwortung auch einfach mehr Vertrauen, weil kein Handwerker oder keine Handwerkerin hat ein Interesse dran, dass etwas nicht funktioniert. Also alle wollen ihre Sache gut machen. Und das ist auch das, was ich in dem Gespräch mit den Handwerkerinnen und Handwerkern immer wieder merke und lerne, da gibt es wirklich niemanden, der irgendwie sich durchmogeln will. Das ist überhaupt nicht die Art von Handwerkerinnen und Handwerkern, sondern das sind meistens eben auch aus ihrem Beruf heraus Menschen, die wollen ihre Sache gut machen, die sind verantwortungsbewusst, die wollen Sachen nachhaltig machen, dass sie lange halten, dass sie eine gute Qualität haben und auch ihren guten Ruf natürlich auch nicht verlieren. Und das müssen wir uns, glaube ich, schon immer wieder ins Bewusstsein bringen und dürfen das nicht vergessen, dass wir da das mit Menschen zu tun haben, die Verantwortung übernehmen. Und das können wir denen ruhig auch lassen. So.
Ja, also man möchte einfach nur arbeiten dürfen. Nur so.
Genau,
Ja,
ja.
genau. Und die meisten Handwerkenden werden ja auch selbstständig, weil sie so eine Leidenschaft für ihr Gewerk haben und nicht, weil sie eine Leidenschaft für Formulare haben.
Genau. Das ist das, was ich auch immer sage. Also die Schneiderin, der Schneider, der macht das nicht, weil er Lust hat, irgendwie den ganzen Sonntagnachmittag im Büro zu sitzen und irgendwelche Formulare auszufüllen, sondern der möchte seine Arbeit machen. Und das wirkt aber auch in dieses Fachkräfteproblem total rein, weil wenn mein Vater jetzt Bäckermeister ist oder Bäckerin, die Mutter, und ich als Tochter bekomme mit, dass der einfach fast nie Zeit hat für die Familie, weil er früh aufstehen muss und in der Backstube steht, seinen Beruf ausübt und dann am Samstag, nachdem der Laden geschlossen hat und alles erledigt ist, sich abends noch ins Büro setzen muss und Bürokratiearbeit erledigen muss und am Sonntag meistens irgendwie auch noch. Und das ist tatsächlich, glaube ich, auch ein ganz großes Problem, weil das natürlich die Attraktivität von diesem Beruf total
Schmälert.
mindert.
Total. Ja, das hat eine Wirkung, ne? Und wahrscheinlich sind so diese Samstags-Sonntagsarbeiten oder vielleicht auch unter der Woche noch bis spätabends im Büro zu sitzen, auch diejenigen, worüber man am lautesten spricht, weil es einen so ärgert. Und das hat auf jeden Fall eine Wirkung, auch alleine schon so aufs Unternehmertum. Das kann ich mir vorstellen, dass das nicht nur im Handwerk auch so ist, sondern grundsätzlich das Unternehmertum. Diese Büroarbeit, die man eigentlich gar nicht so richtig, ja. Wie ist das denn unter euch Politikern, wenn du da mit so einem Thema kommst oder ihr besprecht ein Thema, kannst du da mal so ein bisschen die Tür gerade öffnen? Wie fangt ihr da an? Wie geht das voran?
Also ich kann mal als Beispiel die Haushaltsverhandlungen nennen, weil die natürlich ganz wichtiger Punkt sind in der Legislatur, weil da geht es natürlich darum, welche Organisationen, welche Themen, welche Anliegen sind uns besonders wichtig und die wollen wir mit wie viel Geld voranbringen, fördern, voranbringen, auf welche Art und Weise auch immer. Und da ist es, ich bin, als ich nachgerückt bin, mitten in die Haushaltsverhandlungen reingestürzt, quasi kopfüber. Und es ist tatsächlich teilweise ziemlich kompliziert. Ich habe zum Glück sehr, sehr nette Kolleginnen und Kollegen, die mich da eingeführt haben. Und ich habe es ja als Mitarbeiterin vorher auch schon mal so ein bisschen mitbekommen. Und da ist es eben gerade so an dem Beispiel, wir haben jetzt in Böblingen gibt es bei der Kreishandwerkerschaft ein sogenanntes freiwilliges Handwerksjahr. Und das ist eine super Sache, da können junge Leute nach der Schule ein Jahr in vier verschiedenen Betrieben so eine Art Praktika machen und dann gucken, ob ihnen da was gefällt, ob sie da irgendwo eine Ausbildung machen wollen. Und die sind auf ihren Wahlkreisabgeordneten oder auf ihre verschiedenen Abgeordneten zugegangen. Das waren meine Fraktionskollegen in dem Fall und haben gesagt, hey, wir haben hier ein super Projekt. Wir brauchen aber noch, das ist was Gutes, aber damit es richtig laufen kann, wir brauchen so eine Anschubfinanzierung. Wir müssen irgendwie da ein bisschen in Schwung kommen. Und die sind dann wiederum zu mir gekommen und haben gesagt, hey, hast du davon schon gehört? Und dann habe ich gesagt, ja, auf jeden Fall. Und wir haben uns dann mehrmals mit den Menschen dort ausgetauscht und haben dann eben bei uns im Haushaltsvolumen Orte gefunden, wo wir gesagt haben, da können wir doch noch so und so viel Geld abzwacken. Das ist super wichtig, dieses Thema. Ich nerv dann meinen Fraktionsvorsitzenden und sag, hey, hast du das schon mal gehört? Und gehe nächste Woche nochmal hin und habe gesagt, hey, hast du es jetzt noch im Kopf? Und dann gehen wir eben auf den Koalitionspartner zu und so wird es dann eben reinverhandelt, dass eben die Kreishandwerkerschaft Böblingen diese Förderung beispielsweise jetzt in dem Fall bekommen hat. Gleichzeitig werden aber auch Gesetzesvorhaben oder so meistens bei uns in den Arbeitskreisen bearbeitet. Also jede Fraktion ist ja oder beziehungsweise jeder Abgeordnete ist ja in einem Ausschuss. Bei mir ist das der Ausschuss für Wirtschaft und Arbeit und Tourismus und der Ausschuss für Landesentwicklung und Wohnen. Und das Thema Handwerk bearbeite ich natürlich im Wirtschaftsausschuss. Und dieser Ausschuss trifft sich jeweils auch nochmal nur die einzelnen Fraktionen als Arbeitskreis. Und da wird eben meistens die ganze Arbeit gemacht. Da werden wir diskutieren wir, da nerv ich meine Fraktionskollegen mit Handwerksthemen, beziehungsweise ich nerv sie nicht, sondern meistens muss ich ehrlicherweise sagen, stoße ich auf offene Ohren. Also weil das, glaube ich, inzwischen schon sehr gut angekommen ist, wie wichtig dieses Thema ist. Und dann werden Sachen im Ausschuss besprochen und diskutiert. Und dann muss ich natürlich noch das Ministerium oder so davon überzeugen, wenn was wichtig ist. Und so geht es dann so seinen Gang. Aber das sind natürlich viele Vorwärts- und Rückwärtsschleifen und man muss Geduld und Geduld haben und hartnäckig sein.
Das heißt aber auch, dass wenn man ein Vorhaben hat oder eine Idee oder einen Schmerzpunkt, dass man sich aus der Politik einen Sympathisanten holen sollte, den man von seiner Idee überzeugt, der dann, wie du sagst, nur das jetzt in dem, wie du es erklärt hast, ein paar Mal sagen, gehe ich dahin und nerve den, gehe dahin und nerve den und so, dass wir da wirklich uns jemanden suchen müssen, der unseren Standpunkt dann auch weiterträgt und nachhakt und dranbleibt.
Ja.
Würdest du das wirklich so auch empfehlen?
Total, total. Also das war für mich auch total die wichtige Erkenntnis, auch schon als Mitarbeiterin von dem Abgeordneten, jetzt als Abgeordnete noch viel mehr. Die in ihrem Elfenbeinturm, die machen doch irgendwie nur, was sie wollen und denen können wir erzählen, was wir wollen, das kriegen die gar nicht mit oder wollen die nicht hören oder so. Das stimmt wirklich überhaupt nicht. Also es ist schon wahr, dass manchmal Sachen an uns rangebracht werden und die brauchen dann sehr lange, bis wir denen Gehör schenken, beziehungsweise bis sich da was ändert. Manchmal werden Sachen an mich rangetragen, das ist jetzt nicht handwerksspezifisch, aber auch Sachen, die finde ich einfach nicht richtig oder so. Also ich bekomme auch von rechtsradikalen E-Mails, die irgendwelche Sachen fordern, sage ich, ja, das tut mir leid, aber das kann ich halt nicht unterstützen. Aber wenn etwas mir gesagt wird, was mir einleuchtet und was ich total sinnvoll finde und logisch finde, dann setze ich mich dafür auch ein. Und das kommt wirklich in den Arbeitskreisen und in den Ausschüssen an. Also, und vor allem, je öfter, desto besser. Deswegen sage ich auch ganz oft bei meinen Treffen, ihr müsst die Politiker wirklich nerven. Und das gar nicht so negativ gemeint. Nerven ist so negativ behaftet. Aber man muss einfach wirklich
Dranbleiben.
penetrant sein und hartnäckig sein und dranbleiben und immer wieder bringen. Und weil je öfter wir was hören, je öfter das irgendwie bei uns aufsteckt, desto mehr ist es natürlich auch in unserem Hinterkopf und in der täglichen Arbeit dabei.
Ja, die
Also
Relevanz
das
wird
lohnt sich
höher.
absolut.
Ja, die Relevanz wird höher, weil man es halt immer wieder hört, ne? Dass ich will den Lolli, ich will den
Genau.
Lolli, ich will den Lolli, ich will den Lolli. Ah, nimm ihn jetzt.
Genau, so ähnlich. Aber das finde ich jetzt zum Beispiel überzeugt mich halt nicht,
Ja, das ist richtig, ja.
wenn meine Tochter das will.
Ja. Und wie tritt man an so jemanden wie dich jetzt zum Beispiel ran? Was sind so klassische Wege? Eben hast du gesagt, Kreishandwerkerschaft, aber sagen wir mal wirklich, jetzt ist ein Handwerksbetrieb, hat Schmerzpunkt XY und hat aber auch eine Idee, wie man das lösen kann. Was wäre so der beste Weg? Werbung. Du brauchst eine Moderatorin mit klarem Kopf und Gespür für Zwischentöne? Ich moderiere Branchentage, politische Formate und Fachveranstaltungen mit Fokus, Haltung und echter Verbindung zum Publikum. Ob Handwerk, Politik oder Gesellschaft. Ich halte den Rahmen und stelle die richtigen Fragen. Wenn das passt, melde dich. Werbung Ende.
Mir einfach schreiben, E-Mail schreiben und ich bin ein Mensch, ich treffe mich immer super gerne mit den Leuten und gehe ganz, also das ist das, was mir bei meiner Arbeit wirklich am allermeisten Spaß macht, in die Betriebe reingehen, mit den Menschen sprechen, Menschen kennenlernen, deren Lebenswelten, deren Herausforderungen kennenlernen und zuhören. Das ist tatsächlich das, was mich auch antreibt, was ich am allerschönsten finde. Also es macht auch Spaß, in Stuttgart Politik zu machen und das dann umzusetzen, aber das, was mir Kraft gibt und was total schön ist, ist tatsächlich hier im Wahlkreis und auch als jetzt spezifisch zum Thema Handwerk in ganz Baden-Württemberg wirklich unterwegs zu sein. Und das ist ein Weg. Also man kann mir einfach schreiben und sagen, Hallo, Frau Resch, wollen Sie nicht mal mit mir telefonieren oder mal vorbeikommen oder wie auch immer? Und in wirklich den allermeisten Fällen sage ich, ich komme sehr gerne. Manchmal dauert es ein bisschen, weil ich wenig Termine frei habe oder so, aber das mache ich immer gern. Oder in der E-Mail schon das Anliegen schildern, ist natürlich auch eine Möglichkeit. Und der andere Weg ist natürlich auch über die Kreishandwerkerschaften oder über die Handwerkskammern zu gehen. Weil die sind meistens wahnsinnig gut organisiert und gerade mit den Handwerkskammern und mit dem Dachverband Handwerk Baden-Württemberg bin ich in sehr regem Austausch. Und die kommen eben auch meistens gebündelt dann mit Sachen. Also das ist ja dann oft so, dass die ja viel besser dann hören, immer wieder von ihren Betrieben, was ist ein großes Problem. Und dann bündelt sich das ja auch. Und irgendwann heißt es ja, eigentlich haben alle Betriebe ein Problem mit Bürokratie beispielsweise. Und die tragen das natürlich auch sehr, sehr gut und nachdrücklich an uns ran. Die sind auch mit der gesamten Fraktion bei uns jetzt in Kontakt. Und die Handwerkskammern natürlich auch. Also das sind so die zwei Wege, wie man auf mich und auf andere Politikerinnen und Politiker zugehen kann.
Jetzt haben wir ja nicht nur Handwerk in Baden-Württemberg. Ich bin ja zum Beispiel in NRW.
Ja.
Also bist du im Austausch mit den anderen handwerkspolitischen Sprecher und Sprecherinnen?
Gerade mit NRW beispielsweise ja. Also ich bin jetzt nicht mit allen handwerkspolitischen Sprecherinnen und Sprechern in ganz Deutschland im Austausch, ehrlicherweise.
Das
Ich
wäre auch
bin
mal ein
aber bei
cooler
uns auf.
Ausschuss, ne? Weil dann könnte man so Dinge
Bitte?
bund, es wäre auch mal ein cooler Ausschuss, weil da könnte man so Dinge bundesweit vielleicht auch mal so richtig mit
Genau,
uns
und sich Sachen
vorantreiben.
auch abgucken,
So.
beispielsweise. Also das finde ich immer gut. Mein Vorgänger hat immer gesagt, man muss nicht immer das Rad neu erfinden.
Ja.
Meistens kann man sich Sachen auch sehr gut einfach woanders abgucken, wo es schon gut funktioniert. Und dafür ist es auf jeden Fall sehr sinnvoll. Ich bin im Austausch mit unserer Bundestagsfraktion natürlich und da auch mit der wirtschafts- und handwerkspolitischen Sprecherin Sandra Detzer und wir haben Kontakt und gerade mit dem handwerkspolitischen Sprecher in NRW der Grünen bin ich auch im Austausch, aber nicht mit allen, ehrlicherweise. Aber das wäre vielleicht mal eine Idee, dass man so ein bundesweites Handwerkssprecher-Netzwerktreffen hat. Man muss
Absolut.
aber auch ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, ob es das in jedem Landtag gibt.
Das weiß ich auch nicht. Ich habe jetzt gedacht, du wüsstest das so. dass das natürlich ein Muss ist.
Also es kann gut sein, dass es nicht so ist, weil also mein Vorgänger hat es, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, ich hoffe, ich sage nichts Falsches, aber in Baden-Württemberg eingeführt und gesagt, ich bin jetzt der handwerkspolitische Sprecherin der Grünen in
Okay.
Baden-Württemberg. Wenn ich es richtig im Kopf habe. Aber also vielleicht gibt es das inzwischen auch in jedem Landtag.
Weil das ist, ich sehe das ganz genauso, dass man das Rad nicht neu erfinden muss. Und wir sind natürlich über die Kammern ja immer schon so einzeln organisiert, dann auch noch über die Bundesländer. Und aber eigentlich haben wir alle die gleichen Themen, ob jetzt in Berlin, in Köln oder in, weiß ich nicht, irgendwas in Bayern. Wir haben alle die gleichen Themen, mal mehr, mal weniger. Und das wäre natürlich schön, wenn nicht so jeder so sein Süppchen rühren würde, sondern wenn man natürlich das Süppchen einmal groß macht und sagt, okay, und jetzt lass uns das doch regeln für alle. Und ich meine, da könnte man auch Ressourcen sparen.
Ja, absolut. Da könnte man auf jeden Fall Ressourcen sparen. Also die gerade die Verbände, die machen das ja schon sehr gut. Also gerade Handwerk Baden-Württemberg, das weiß ich, die sind ganz sicher mit allen anderen Verbänden auch in
Grüße
Kontakt
gehen
und die
raus an Peter
tauschen
Haas.
sich da, glaube ich, auch aus. Ja, das müssten sich die Politikerinnen und Politiker vielleicht auch noch ein bisschen besser abgucken einfach. Aber es gibt eben gesetzlich natürlich auch oft Unterschiede. Also manchmal funktionieren Sachen irgendwie, ich weiß es nicht, in Brandenburg vielleicht, aber in Baden-Württemberg nicht. Aber das kann man ja dann immer noch sehen. Also ist eigentlich ein guter Ansatz.
Ja, okay. Also wir halten fest, wenn wir als Handwerksbetrieb ein Thema haben, dann wäre der erste Gang zur Kreishandwerkerschaft oder zur Kammer und hoffen, dass wir da auf jemanden treffen, der auch Lust hat, mit Engagement so ein Thema weiter
Ja.
voranzutreiben. Im Zweifel wäre es ja sogar dann Präsident oder Präsidentin, die dann sowas übernehmen. Genau. Wie siehst du das mit selber sich engagieren im Ehrenamt, mitzumachen über ja irgendeinen Posten. Was bringt euch das, wenn da auch so ein bisschen vielleicht Fluktuation auf? Man sieht ja häufig in den Innungen, es sind doch häufig eher die Innungsobermeister, die so ein bisschen älteres Format sind. Jetzt haben wir schon den einen oder anderen Jüngeren dazwischen. Auch die Präsidenten und Präsidentinnen werden jünger, stelle ich fest. Aber was macht das für dich oder ja? Welchen Vorteil hat das oder ja, doch, ich nehme die Antwort jetzt schon voraus, aber welchen Vorteil hat es, dass man sich so engagiert?
Also ich glaube, es ist für uns immer gut, wenn so viele Leute wie möglich sich engagieren, weil wir in der Politik sind ja auch darauf angewiesen, dass uns gesagt wird, was nicht passt oder wo es klemmt oder worum wir uns kümmern sollten und was wichtige Themen sind. Ich glaube aber, also ich beschäftige mich auch viel mit dem Thema Frauen im Handwerk. Da haben wir uns ja auch auf einer Netzwerkveranstaltung auch kennengelernt. Und ich glaube, das würde auch den Handwerkerinnen und Handwerkern selber sehr viel bringen. Also gerade beim Thema Frauen finde ich, ist ein Riesenhebel, dass Frauen sich auch ehrenamtlich in den Innungen und in den Kreishandwerkerschaften engagieren oder in den Handwerkskammern. Weil da werden eben Strukturen gemacht, die natürlich für die Frauen total wichtig sind. Und da kriegt man natürlich auch noch mal einen anderen Kontakt zur Politik, weil ich meine, bei mir der Kreishandwerkermeister, wir kennen uns, der kann sich einfach kurz bei mir melden und dann schiebe ich das auch meistens noch rein. Das ist dann was anderes, wie wenn jemand ganz Fremdes sich bei mir meldet. Dann nehme ich mir auch die Zeit, aber das ist eben der kürzere Dienstweg manchmal irgendwie. Und ich glaube, das bringt vor allem den Menschen selber sehr, sehr viel, wenn sie sich engagieren, weil man dann eben natürlich auch viel authentischer sein Anliegen vorbringen kann. Man sagt, das berührt mich ganz persönlich, das ist mein Thema. Und das ist natürlich immer auch eine Bereicherung für die Politik, weil je mehr die Menschen uns sagen, was ihnen wichtig ist, desto besser.
In der Politik sind es ja auch immer noch deutlich weniger Frauen, genau wie im Handwerk. Wie ist das so für dich?
Also es kommt in der Politik, glaube ich, auch immer noch sehr auf das Thema an, welches man bearbeitet. Im Landtag, klar, wir sind, glaube ich, im Moment knapp bei den 30% Frauen, das merkt man schon, wobei ich das gar nicht so sehr merke, weil bei mir in der Fraktion ist es ziemlich paritätisch aufgeteilt. Also da sind es ungefähr gleich viele Frauen wie Männer. Aber ich finde, dass, wenn man noch nicht in der Politik ist, macht es einen Riesenunterschied, weil man die Frauen einfach nicht sieht, weil die nicht da sind und nicht vorne stehen und nicht reden, was natürlich viel weniger sind. Also für mich war das total essentiell und wichtig, dass ich weibliche Vorbilder in der Politik gehabt habe, auch junge weibliche Vorbilder, weil das schon tatsächlich ganz einfach so ist, dass man sonst meistens denkt, ja, aber ich kann das ja nicht. Warum soll ich denn das können? Und wenn ich dann aber jemanden sehe, eine junge Frau, die super gut Politik macht und sich engagiert und total inspirierend ist, dann habe ich das gesehen, dachte ich, ja, aber wenn die das kann, dann kann ich das ja vielleicht auch. Dann könnte das ja auch was für mich sein. Und ich glaube, für die, die bisher noch keine Politik machen, ist es sehr wichtig, dass es diese Sichtbarkeit gibt. Und wenn man dann, also jetzt ich im Landtag, merke es vor allem, gerade beim Thema Handwerk habe ich natürlich auch sehr viel mit Männern zu tun, aber die sind immer sehr nett und anständig. Also ich muss sagen, ich habe da ganz persönlich noch keine schlechten Erfahrungen gemacht, zumindest nicht mit in Verbindung mit dem Handwerk.
Das sind auch
Überhaupt
meistens die,
nicht.
die auch keine Veränderung wollen. Das sind diejenigen, die schimpfen, ne, so.
Ja.
Und das ist ein, ja, eine ganz bestimmte Gruppe.
Ja, und das sind vielleicht auch nicht die, die sich bei mir dann melden.
Genau.
Also ich kann mir auch gut vorstellen, dass Leute, die sagen, was will die Junge da jetzt, die hat doch keine Ahnung oder so, die werden sich auch nicht bei mir melden, weil die werden dann wahrscheinlich irgendwie eher auf jemand anders zugehen oder über mich schimpfen oder so. Das kann natürlich schon sein, aber das gehört wahrscheinlich auch einfach ein bisschen dazu.
Gibt es in der Politik auch sowas wie Mentorenprogramm für Frauen? Mentorinnenprogramm?
Im Landtag nicht. Nicht, dass ich wüsste. Also es gibt bei den Grünen gibt es sowas. Ich glaube, in den einzelnen Parteien gibt es es schon. Wahrscheinlich nicht in allen, aber in einigen auf jeden Fall. Ich glaube, es gibt es auf kommunalpolitischer Ebene, könnte ich mir auch vorstellen, dass es da solche Sachen gibt, weil da ist es ja fast noch ein größeres Problem, Frauen zu begeistern, sich da zu outen, in Anführungsstrichen. Aber es ist ja schon immer so ein bisschen outen. Hey, ich engagiere mich für die und die Partei, ich stehe dazu und möchte da jetzt auch in den Gemeinderat oder in den Kreistag. Im Landtag gibt es jetzt, soweit ich weiß, keine Mentorinnen oder Mentoren. Aber was mir total geholfen hat, ist, gerade in meiner Fraktion sind zwei auch junge Frauen, junge Mütter, ein paar Monate vor mir nachgerückt. Und die haben schon sehr viel dann gewusst, was wichtig ist und was mir helfen könnte und so weiter. Und es gibt auch, also ich glaube, zu einer Zeit, wir hatten auch dann in der CDU gab es, glaube ich, auch zwei Babys. Zeitweise hatten wir, glaube ich, immer so fünf Babys im Landtag rumfahren.
Cool.
Das war ganz cool, weil das wirklich so gezeigt hat, das ist inzwischen echt selbstverständlicher und das ist nicht irgendwie total exotisch, sondern das war dann irgendwie relativ normal, dass immer irgendwie ein Opa oder eine Oma im Landtag mit einem Kinderwagen durch die Gegend gelaufen ist oder so. Und soweit ich weiß, hat das jetzt auch niemand, das hat niemanden wahnsinnig gestört, weil das macht ja nichts. Also warum sollte man sich daran stören? Wir haben unsere Arbeit gemacht, wir konnten unsere Arbeit zum Glück machen, auch mit Kindern. Und das war für mich schon wichtig. Und die haben, also gerade diese Frauen, jetzt nicht nur in meiner Fraktion, sondern in allen Fraktionen, die einfach schon das vor mir erlebt haben, die haben schon viel Vorarbeit geleistet. Also auch ganz praktisch, dass ich da reingekommen bin und eben gesagt haben, ja, da können Sie übrigens Ihr Kind wickeln und wenn Sie mal ein Familienzimmer brauchen, können Sie dahin. Und es gibt jetzt, kam für mich leider zu spät, das macht aber überhaupt nichts, sondern ich bin einfach sehr froh, dass es das gibt. Es gibt jetzt einen Stillraum im Landtag. Und das ist was wirklich Tolles und was richtig Gutes. Und für alle Frauen, die irgendwie nachkommen und vielleicht ein Baby haben und das mitbringen, die können jetzt dahin gehen. Und das ist schon, das war für mich schon sehr, sehr wichtig, dass da andere schon Vorarbeit geleistet haben auch.
Na schön. Das ja, und das hat eine Wirkung, ne? Wobei ich auch mal sage, also Stillen ist so die natürlichste Ernährung, die darf auch gesellschaftsfähig werden. War sie ja.
Auch das stimmt,
So,
ja.
also warum
Ja.
wegsperren? Und deswegen finde ich so Frauenabteile, über die nachgedacht wird in der Deutschen Bahn und sowas, finde ich völlig kontraproduktiv, weil wir
Ja.
damit eigentlich Zielgruppen aussperren, obwohl der Gedanke dahinter ein guter ist. Aber es geht eigentlich in die
Ja,
falsche Richtung.
total, aber das sehe ich auch so. Ich glaube, mit dem Stillraum hat es auch damit auf sich, dass jetzt im Landtag nicht immer ruhig ist, im Plenarsaal beispielsweise oder
Kinder
so.
sich umdrehen
Und
und die
ich glaube, das
Brustwarze
ist
trotzdem
auch
im Mund haben, ja.
für die Frau selbst entspannter dann, wenn sie da
Oh
rausgehen
Gott,
kann.
ja.
Aber das stimmt schon. Ich finde schon auch, dass das, das muss man nicht verstecken. Das ist eine ganz natürliche Sache und ganz absurd finde ich das ja, wenn Leute finden, man sollte dazu auf die Toilette gehen, denke ich. Also du isst ja dein Essen auch nicht auf der Toilette. Warum sollte mein Baby das machen irgendwie?
Nee, absolut. Du hast insgesamt bei allem, was du gesagt hast, so eine ganz positive Note hinterlassen, ne? Also super viel Engagement höre ich raus und was du alles bewegst und sowas. Aber es gab bestimmt auch Dinge, wo du gesagt hast, Leute, es kann doch nicht euer Ernst sein, dass wir darüber überhaupt noch reden müssen. Oder irgendwas, wo du gesagt hast, kann doch nicht sein, ey, nehmt doch mal das Brett vorm Kopf weg, das müsst ihr doch auch sehen. Hast du da was, was du uns erzählen kannst?
Ich glaube, das wird sich jetzt, wo es auf den Wahlkampf zugeht, wir haben ja am 8. März Wahl in Baden-Württemberg und ich merke vor allem hier bei mir im Wahlkreis, dass die Stimmung ein bisschen rauer wird, tatsächlich. Ich werde, was mich persönlich jetzt nie so sehr gestört hat, aber was natürlich Männer nie gefragt werden, ist, wie machen Sie das, Frau Resch, mit Ihrem Kind und dann auch noch Arbeit und so, weil ich finde das gar nicht so schlimm, weil ich dann denke, wenn ich anderen erklären kann, das geht und zwar auf die und die und die Weise, dann ist es ja gar nicht schlimm, das kann ja vielleicht auch andere junge Frauen ermutigen, aber mir wird jetzt schon immer wieder zugespielt, dass eben von mir schon dieses dieses Bild der jungen Frau ohne Standing, ohne eigene Meinung, die will doch irgendwie nur Karriere machen oder so. Das wird mir schon teilweise nachgesagt sozusagen, einfach weil ich eine junge Frau bin. Und ich finde, als Frau muss man schon meistens, Männer müssen, denen wird erstmal Kompetenz zugetraut und dann können sie beweisen, dass sie eigentlich keine haben. Also damit meine ich nicht, dass sie das nicht haben, aber es gibt bei Männern und Frauen Menschen, die das einfach nicht haben. Und bei Frauen, denen wird Kompetenz erstmal abgesprochen. Und dann müssen sie anstrengend und aufwendig beweisen, hey, ich bin aber gar nicht blöd, nur weil ich noch nicht 50 und keine grauen Haare und kein Mann bin. So. Und das merke ich jetzt schon so ein bisschen, leider auch von Frauen, also krass, nicht nur von Männern, muss man ehrlicherweise sagen. Also das sind nicht nur Männer, die das System da so aufrechterhalten. Ansonsten muss ich sagen, habe ich jetzt noch nicht so richtige strukturelle Hürden erlebt bisher. Das kommt sicherlich noch, aber das ist bei als Landtagsabgeordnete schon sehr privilegiert, weil ich ja meine eigene Chefin bin. Also wenn ich zu einem Termin mein Baby mitbringe, dann bringe ich das halt mit. Ja. Also dann kann der Gegenüber das schon doof finden, aber es passiert da nichts. Dann ich kann nicht von irgendwem gefeuert oder entlassen oder ermahnt werden, weil ich selber bestimme, wie ich arbeite. Und das ist natürlich schon ein sehr, sehr großes Privileg, was ganz viele Frauen nicht haben, die natürlich immer Angst haben müssen, dass irgendwie der Chef das nicht gut findet oder die Chefin oder dass sie es nicht unter einen Hut bringen. Und ich kann meine Terminzeiten selbst bestimmen, außer jetzt Veranstaltungen, zu denen ich eingeladen werde und so weiter. Und das ist schon sehr gut.
Was du eben gesagt hast mit Kompetenz oder muss man erstmal beweisen und so weiter, ich glaube, da kannst du mit fast jeder Frau aus dem Handwerk, die werden dir das alle bestätigen, dass wir alle in den Prüfungen oder im neuen Job immer mehr geben mussten, um unsere Kompetenz wirklich zu beweisen. Und wenn man ja weiß, so aus der Rekrutierung, dass sich Frauen auf Stellen wirklich sehr bedacht bewerben, so könnte ich mir es auch in der Politik vorstellen, dass Männer lesen ja eine Stellenanzeige, kann ich nicht, bewerb mich, so. Und bei Frauen ist ja so, kann ich nicht, ich kann mich nicht bewerben. So.
Ja, das ist tatsächlich so dieses Frauendenken schon als allererstes mal, ja, aber warum sollte ich das können? Und Männer denken, glaube ich, meistens irgendwie, ja, aber warum sollte ich es nicht können? Und das ist, glaube ich, so dieses ein bisschen mehr selbstverständliches Selbstbewusstsein. Da müssen wir Frauen auch einfach ein bisschen dreister und mutiger werden und sagen, verstehe nicht, warum du denkst, dass du das besser kannst als ich.
Ja. So. Und das ist natürlich ein strukturelles Problem, ne? Das hat ja nichts mit dem Geschlecht zu tun, sondern es ist einfach ein strukturelles Problem, was über Jahrzehnte natürlich eingepflanzt wurde. Und da müssen wir, glaube ich, gegenhalten. Schön, dass du da so offen mit umgehst und auch sagst, was da so für Hürden gerade sind, die dir jetzt auch gerade Richtung Wahlkampf natürlich so entgegenschnellen. Ich habe jetzt bei uns, wir nehmen jetzt heute auf, es ist der 9.9., also Kommunalwahl ist jetzt und bei uns sind die Laternen vollgepflastert mit Gesichtern. Und ich würde mir ja wünschen, auch jetzt, ne, was es alles für Angebote gibt. Dann kannst du mit dem einen, kannst du hier einen Fädelsplausch machen, mit dem anderen kannst du da joggen gehen, keine Ahnung was. Und ich würde mir sowas ja auch zwischen den Wahlkämpfen wünschen. Und das ist dann immer, ne, wir haben kurz, haben wir diese Gesichter vor Augen für 1-2 Monate und dann sind die auch ja ruckzuck danach von den Laternenpfählen wieder weg. Und dann hast du wieder kein Gesicht und weißt nicht, okay, wen sollst du jetzt hier ansprechen? Wo ja jetzt auch klar kommuniziert wird, ne, der ist dafür zuständig, die ist dafür zuständig. Wie macht ihr das von Seiten der Politik, dass das trotzdem irgendwie sichtbar ist? Wenn du ja sagst, man soll auf eine Person zugehen und seine Bedenken oder sein Ziel oder seine Idee vortragen, wenn die Gesichter aber dann immer nur zu Wahlkampfperioden hängen?
Also das ist tatsächlich schon ein Thema, das im Wahlkämpfen wird natürlich sehr viel mehr Bürgernähe, wie man das so schön sagt, zelebriert von allen Parteien. Und ich glaube, also jetzt hier bei mir im Wahlkreis ist es so, dass ich, dass es einfach sehr, sehr wichtig ist, dass ich zu Veranstaltungen hingehe. Also ich bin jetzt heute Abend bei der Vollversammlung von der Volksbank und morgen Abend bin ich bei der Eröffnung von Zukunftsakademie. Und das sind so Sachen, da kommt man immer sehr gut ins Gespräch mit den Leuten. Also meistens gibt's ja dann irgendwie eine Pause oder so irgendwie noch Häppchen oder was weiß ich. Und auch wenn ich jetzt nicht das 500. Salamibrot in diesem Monat essen kann, aber kann man da bleiben und mit den Leuten sprechen und da in Kontakt sein mit den Menschen. Und das ist, glaube ich, schon wichtig. Und ich mache das tatsächlich teilweise so. Wir haben ja auch in den Arbeitskreisen immer Klausuren. Wo wir jeweils der gesammelte Arbeitskreis Wirtschaft beispielsweise von meiner Fraktion dann in den Wahlkreis von einer aus dem Arbeitskreis fährt. Und das ist, glaube ich, auch sehr, sehr sinnvoll, weil man natürlich da auch andere Lebenswelten nochmal kennenlernt. Beispielsweise waren wir jetzt zuletzt in Lörrach mit dem Arbeitskreis Wirtschaft. Und das ist natürlich schon ganz anders als bei mir auf der Ostalb, weil die haben zum Beispiel das Thema Wein und Tourismus ganz stark. Und Tourismus spielt bei mir keine riesige, übergeordnete Rolle. Und das ist natürlich, glaube ich, sehr sinnvoll, dass eben alle Abgeordneten auch alle Themen mal kennenlernen. Und gerade diese Klausuren sind eben eine sehr gute Möglichkeit, dann im Kreis mal zu fragen, hey, kann ich mal bei Ihnen mit meinem Arbeitskreis vorbeikommen? Und wir schauen uns das alles an. Und dann gibt es natürlich auch, jetzt war ja Sommerpause, beziehungsweise in Stuttgart ist noch Sommerpause. Wir haben dort noch keine Sitzungen, wobei es im Wahlkreis eigentlich schon wieder viel los ist. Da kommen Ministerinnen und Minister und Staatssekretärinnen und Staatssekretäre, machen da meistens auch ihre Touren und suchen eben auch Unternehmen, Organisationen und so weiter vor Ort, die sie besuchen können, die man denen mal zeigen kann und wo sie den Leuten zuhören können. Und ich glaube, solche Sachen sind eben sehr, sehr wichtig. Und das mache ich schon auch, auf die Leute zugehen und sagen, hey, kann ich nicht mal bei euch vorbeikommen? Das ist ja auch total cool. Also ich kann einfach in meinem Wahlkreis vorbeifahren und sagen, ach, das sieht ja interessant aus, was machen die denn? Ich frage mal, ob ich kommen darf. Und in meisten Fällen sagen die, ja, kommen Sie doch mal vorbei, wir zeigen Ihnen alles. So. Und das ist ja, also mein Mann ist immer ganz neidisch, wo ich schon überall drin war. Und er sagt, ich will da auch mal hin. Und das ist, glaube ich, schon wichtig, dass wir eben auch die Politiker auf die Leute zugehen und sagen, hey, kann ich mal in Betrieb gehen? Das funktioniert bei Privatpersonen natürlich nicht. Also ich klingel nicht an Wohnungen und sage, darf ich mit Ihnen einen Kaffee trinken?
Ich würde gerne mal gucken, wie Sie eingerichtet sind.
Genau, ich möchte mal gerne schauen, wie es bei Ihnen aussieht. Aber dafür sind dann eben solche Veranstaltungen wichtig, also dass ich präsent bin. Und ich bin natürlich auch so in der Stadt unterwegs. Also ich habe ja auch eine Familie und wir gehen ja auch am Samstag auf den Markt oder solche Sachen. Mhm. Und da darf man mich schon auch ansprechen. Jetzt vielleicht nicht, wenn ich gerade im Schwimmbad mit meiner Tochter bin, dann darf man nämlich auch sehr, sehr gerne immer ansprechen, aber dann darf man auch Verständnis haben, dass ich jetzt keine halbe Stunde Grundsatzdiskussion anfange. Aber das ist immer... ist immer eine Möglichkeit und da einfach mal sagen, hey, wollen Sie nicht mal bei mir vorbeikommen oder darf ich mal zu Ihnen ins Wahlkreisbüro? Das ist schon immer möglich. Und so Bürgersprechstunden übers Telefon und im Büro sind da, glaube ich, auch sehr hilfreich.
Also ich glaube, das ist ja bei so Politikern, die man jetzt so auch eine Landesebene so, die kennt, Ich glaube, da ist schon so eine Hürde, so jemanden einfach anzusprechen. Wenn du sagst, du bist auf Veranstaltungen, merkst du das auch, dass dich die Menschen angucken und du spürst, die würden eigentlich gerne kommen und irgendwas sagen oder fragen und aber trauen sich nicht? Würdest du sagen, los Leute, macht einfach, gebt euch einen Schub und dann kommt, oder?
Ja, also manchmal merke ich das, dass Leute mich erkennen und dann auch freundlich Hallo sagen. Dann habe ich das, den Eindruck, vielleicht würden die jetzt gerne noch irgendwie was anderes sagen, aber machen das nicht oder so. Und ich finde das aber, ich bin ja auch noch nicht so lange Abgeordnete, also es ist jetzt ein Jahr. Und für mich ist das immer noch total absurd, weil ich denke, ja, aber jetzt, also kannst doch einfach mit mir reden, ich bin ja nur die Clara. So. Und das ist, glaube ich, das merke ich so langsam, dass ich dann meistens einfach irgendwie dann mal fragen kann, und wie geht's Ihnen denn so oder so, und dann kommt es schon eher, so, dann wird es gesagt. Aber ich finde, da sollte man, muss man gar keine Hürden geben. Und wenn ein Abgeordneter oder ein Minister oder ein Staatssekretär zu einer Veranstaltung kommt, dann kommt er ja da schon auch in der Funktion und ist auch dafür da, dass man ihn anspricht oder sie. Und da muss man wirklich, gerade in dieser Funktion, wenn man irgendwie bei einer Versammlung oder bei irgendeiner Veranstaltung ist, als in der Position, muss man gar keine Hemmung haben, einen anzusprechen, weil das ist ja unser Job. Also ja, das müssen wir ja machen. Da kommen und zuhören. Dafür sind wir gewählt worden.
Ja, sehr, sehr guter Punkt. Auch, also ich stelle das bei mir auch fest, dass ich dann mich auch nicht traue, jemanden anzusprechen. Ne? So, obwohl ich jetzt nicht so ganz der introvertierte Typ bin. Aber gut, so, mit Blick auf die Uhr würde ich sagen, wir kommen mal zur letzten Frage. Jetzt müssen wir ein bisschen gucken, weil wir so viele Themen angerissen haben, die irgendwie trotzdem ja irgendwie um dieses große Thema Politik im Handwerk. Aber ich würde, glaube ich, jetzt hier gerne auf die Anfangs, auf das Anfangsthema nochmal zurückkommen. Drei Dinge, die es braucht in der Handwerkspolitik, bevor es heißt, nach Fest kommt ab. Kriegst du die zusammen oder würdest du lieber auf ein anderes Thema gehen?
Ich fange einfach mal an. Also ich glaube, es ist ganz wichtig, es braucht Feingefühl in der Politik. Feingefühl dafür, was das Handwerk braucht und was es aber auch nicht braucht. Also welche Regelungen weggelassen werden können, wo wir mehr vertrauen können und an anderer Stelle vielleicht ein bisschen mehr darauf achten müssen, dass da eine Regel gefunden wird, damit man vielleicht auch Wettbewerbsgerechtigkeit herstellt. Ich glaube, es braucht Solidarität unter den Handwerkerinnen und Handwerkern. Die gibt es schon ganz stark, aber gerade da auch beispielsweise Frauen, da braucht es, glaube ich, schon dieses Zusammengehörigkeitsgefühl. Und als Drittes würde ich, glaube ich, sagen, es braucht auch Vertrauen in die Politik. Also das ist... Wir brauchen schon auch ein bisschen das Vertrauen, dass man sagt, okay, die wollen uns nicht ärgern. So, keine Fraktion will das, also keine Partei. Ich glaube, niemand geht in die Politik und denkt, habe ich eigentlich keine Lust, das zu machen und ich mache mal, was ich will und es interessiert mich gar nicht, was die Leute sagen, sondern jeder geht ja mit einem Anspruch in die Politik und jeder möchte ja gerne das Leben der Menschen verbessern oder einfacher machen oder was auch immer. Und ich dieses Vertrauen braucht es schon auch in Politikerinnen und Politiker, zu sagen, wenn ich mit denen rede und das denen erkläre, dann hören die mir auch zu. So, und dann ist es denen schon auch wichtig und ich bin denen nicht egal. So, und das würde ich wirklich für alle Politikerinnen und Politiker sagen, keiner bestimmten Partei, weil jeder möchte ja den Leuten irgendwie helfen oder die Rahmenbedingungen verbessern. Manchmal sind wir uns in den Wegen nicht einig, manchmal sind wir uns in den Zielen nicht ganz einig. Aber die Politikerinnen und Politiker, die wollen schon zuhören und die wollen das schon gut machen. So. Und dieses Vertrauen braucht es, glaube ich, auch.
Ach, danke. Mensch, Clara, es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht mit dir. Du hast so mir viele auch. Blickwinkel aufgemacht, dass du so ein bisschen die Internas mal hast durchblicken lassen, finde ich auch gut, weil da kommt man ja nicht dran. Ne? Da es ist sowieso, ja, das ist nichts aus Glas, das ist alles aus dicken Mauern. Du kannst nicht reingucken, was läuft denn da. Und ich finde, dass du sehr klar dargestellt hast, dass man wirklich auf Politiker zugehen soll, Politikerinnen ansprechen soll, egal jetzt welches Bundesland, sagen, hier, pass mal auf, das ist mein Thema und ich würde das super gerne bei dir mal irgendwie einpflanzen oder dich davon überzeugen oder was auch immer. Und da auch wirklich dann in die Selbstwirksamkeit zu gehen und nicht zu sagen, es ist doof, sondern... Nein, ich habe es mit in der Hand, weil ich es hier vorgetragen habe und weil ich dranbleibe und nerv.
Ja, genau, dranbleiben, ganz wichtig. Ja,
immer wieder nachfragen.
Auch nach der Wahl weiter die Politiker nerven.
Ja, Ja, nach der Wahl ist vor der Wahl. Okay, ich danke dir, liebe Clara. Ich wünsche dir alles, alles Liebe und Gute für alles, was bei dir so privat oder beruflich auf der, ja, auf der Lebensliste steht. Und sag ganz herzlichen Dank, dass du in meinen Podcast gekommen bist.
Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Es hat mir viel Spaß gemacht.
Dankeschön. Ciao, ciao.
Tschüss.
Das war Nach Fest kommt ab, der Podcast des Handwerks. Schön, dass du dabei warst. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass ein Abo und eine Bewertung da, damit noch mehr Menschen die Themen des Handwerks entdecken. Hast du Fragen, Ideen oder möchtest du selbst mal dabei sein? Schreib mir gern. Ich freue mich auf deine Nachricht. Bis zur nächsten Folge und denk dran, das Handwerk lebt von Menschen wie dir.